Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Mohammed sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 13. April 2024, gleich dem 25. Farbar, den 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Kultur und Zivilisation. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe So wird gesagt. Bleiben Sie dran!
Heute hören Sie die Fortsetzung der Geschichte aus Kelile Vademne über die beiden Tauben Borsande und Navorsande. Zur Erinnerung. Borsande hatte trotz des guten Rates ihrer Freundin Navorsande die Heimat verlassen. In der Fremde bereute sie ihre waghalsige Reise. Sie erlebte Unwetter und wurde plötzlich gleichzeitig von zwei Raubvögeln, einem Habicht und einem Adler, angegriffen. Da bereute sie ihre Waghalsigkeit. Der Habicht erreichte vor dem Adler den Baum, auf dem Borsande saß. Gerade wollte er sich von oben auf die Taube stürzen, als ihm der Adler in die Quere kam. Die beiden Raubvögel gerieten aneinander und Borsande konnte sich zum Glück unter einen Stein am Boden retten. Hungrig und durstig verbrachte sie dort einen ganzen Tag. Als sie sich endlich sicher fühlte, verließ sie ihr Versteck und schwang sich in die Luft, um nach Nahrung zu suchen. Da erblickte sie eine fette Taube auf der Erde. Rings um sie herum lagen viele leckere Weizenkörner. Borsande flog schnell herab und begann, die Körner aufzupicken. Da merkte sie plötzlich, dass sie einem Vogelfänger ins Netz gegangen war. Borsande fragte die fette Taube, »Warum hast du mir nicht gesagt, dass dies eine Falle ist? Ich bin doch fremd hier.« Die fette Taube aber sagte, »Aus vier Gründen. Erstens füttert mich der Vogelfänger, damit ich hier bleibe und naive Vögel wie dich ins Netz locke. Und zweitens hat Gott dir doch zwei Augen mitgegeben, damit du aufpasst. Wenn du dein Hirn angestrengt hättest, hättest du begriffen, dass überall, wo kostenlos Essen herumliegt, eine Gefahr lauert. Drittens war ich allein und hatte keinen Freund, so war es mir recht, dass du nicht wieder wegfliegst. Viertens, du hattest es so eilig, die Körner aufzupicken, dass du, ohne mich zu fragen, sofort damit angefangen hast. Jetzt musst du bleiben, damit du weißt, dass du erst denken und dann handeln sollst. Borsande sah ihren Fehler ein und bedankte sich für den guten Rat. Dann bat sie, »Zeig mir einen Fluchtweg, damit ich in Zukunft nach deinem Ratschlag handeln kann.« Die fette Taube wunderte sich. »Wenn es einen Fluchtweg gäbe, wäre ich die Erste, die wegflöge. Ergib dich in dein Schicksal. Du kannst es nicht mehr ändern.« Borsande aber dachte, »Nein, so schnell gebe ich nicht auf. Gott hat die Not sein lassen und auch den Ausweg.« Und dann begann sie auf die Maschen des Netzes, das alt und verschlissen waren, einzuhaken. Bald konnte sie sich befreien und davon fliegen. Musik. Borsande war fest entschlossen, in ihre Heimat zurückzukehren. Unterwegs wollte sie sich auf einer verfallenen Mauer nahe eines Feldes ein wenig ausruhen. Erleichtert atmete sie auf. Hier gab es wenigstens keine Raubvögel mehr. Aber da kam ein Lausbub aus dem Dorf vorbei und zielte mit seiner Steinschleuder auf sie. Borsande fiel, am Flügel getroffen, von der Mauer in ein Brunnenloch hinein. Der Dorfjunge konnte sich die Tauben nicht herausholen und ging. Aber Borsande blieb 24 Stunden im Brunnen versteckt. Ihr rechter Flügel tat ordentlich weh und sie dachte, das ist die Strafe dafür, dass ich nicht auf den guten Rat von Navosande gehört habe und einfach in die weite Welt herausgeflogen bin. Jemand, der auf Reisen gehen will, muss sich doch über sein Reiseziel erkundigen. Ich habe großes Glück gehabt, dass mir nichts passiert ist. Als Borsande am nächsten Tag in ihren Heimatort zurückflog, begrüßte Navosande sie herzlich. Borsande berichtete Navosande von ihrer Reise und sagte, »Ich habe immer gedacht, dass die anderen ein besseres Leben haben, aber nun habe ich eine wertvolle Erfahrung gemacht. Nun weiß ich, obwohl es zahlreiche Orte auf der Welt gibt, die es wert sind, dass man sie sich anschaut, so ist es noch viel mehr wert, seine Freunde und Familie zu sehen.«
Lanat bekore ajale, so lautet unser heutiges Sprichwort im Original. Ein Ehepaar erwarten ein Kind. Da sagte die Frau zu ihrem Gemahl, »Unser Kind braucht eine Wiege und Kleidung, eine Steppdecke und eine Matratze. Es ist besser, wenn du diese Sachen allmählich besorgst.« Ihr Mann eilte zum Bazar und bestellte beim Steppendeckennäher eine Kindermatratze und eine Steppendecke und beim Schneider einige Kinderkleidung. Dann ging er gleich zum Tischler und sagte, »Meister Tischler, bald werde ich ein Kind haben. Bitte zimmere mir eine Wiege.« Der Tischler lachte und sagte, »Das werde ich tun, so Gott will. Es wird die schönste und bequemste Wiege sein, aber du musst mir ein bisschen Geld vorauszahlen.« Der angehende Vater gab dem Tischler etwas Geld. Seine Frau freute sich, dass er alles, was ihr Kind braucht, in Bestellung gegeben hatte. Nach ein paar Tagen brachte der angehende Vater nacheinander die Matratze, die Steppdecke und die Kinderkleidung. Jedoch die Wiege brachte er nicht. Seine Frau sagte, »Was ist mit der Wiege?« »Ein Kind braucht eine Wiege.« Das wusste ihr Mann natürlich, nur hatte der Tischler nicht rechtzeitig mit seiner Arbeit begonnen. Jeden Tag schaute er beim Tischler vorbei und fragte, »Wann wird die Wiege für mein Kind denn fertig?« Und jedes Mal lächelte der Tischler und sagte, »Keine Sorge, ich werde sie fertig machen. Denk daran, ich will doch die beste Wiege für dich zimmern.« »Das geht aber nicht ruckzuck. Ich arbeite nicht gerne in Eile.« Jedenfalls ging das so weiter. Der Tischler hielt sich nicht an seine Versprechen. Als das Kind auf der Welt war, eilte der Mann wieder herbei. »Meister, mein Kind ist auf der Welt gekommen. Was ist mit der Wiege?« Diesmal sagte der Tischler unfreundlich, »Ich habe dir doch gesagt, dass ich nicht mit Eile arbeite. Was kann ich dafür, dass dein Kind zu früh auf die Welt gekommen ist? Geduld dich, bis ich die Wiege fertig habe.« Der Mann musste beim Nachbar dessen Wiege für sein Kind ausleihen. Es vergingen 2 Jahre, ohne dass die Wiege fertig geworden wäre. Das Kind konnte nun schon laufen und hatte zu sprechen angefangen. Es brauchte nun gar keine Wiege mehr. Dennoch fragte der Mann ab und zu wieder beim Tischler nach. Die Zeit verging. Der kleine Junge war zu einem jungen Mann herangewachsen und heiratete. Nach einem Jahr erwarteten er und seine Frau ein Kind. Freudig erzählte er seinen Eltern davon und sagte, nun muss ich eine Matratze, eine Steppendecke und eine Wiege und so weiter besorgen. Da fiel seinem Vater die Wiege ein, die er vor fast 20 Jahren bestellt hatte. Er ging zum Tischler. Der Mann sagte zum Tischler, vor 20 Jahren habe ich bei dir eine Wiege bestellt und ein wenig Geld dafür eingezahlt. Nun möchte ich wissen, ob die Wiege endlich fertig ist. Mein eigenes Kind ist ohne Wiege groß geworden und nun wird es selber Vater und ich brauche die Wiege. Der Tischlermeister musste erst sein Gedächtnis anstrengen. Dann aber ging er ärgerlich zum Schrank und holte Geld. Er gab es dem Mann und sagte, Mensch, nimm dieses Geld und geh zu einem anderen Tischler. Ich kann nicht in Eile arbeiten. Seitdem sagt man zu Leuten, die eine Arbeit nur schleppend durchführen oder sie erst fertig haben, wenn es zu spät ist, ironisch, Lanat Bekore Ajale, verflucht sei eine Arbeit in Eile.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Assor mit dem Titel Vatan, das heißt Heimatland.
Ey Vatan, ey Mader Tariq Saz, ey Maravar Khaket Ruya Niyaz, ey Kavir Tob Behesht Janaman. عشق جاویدان من ایران من ای ز تو هستی گرفت ریشم نیست جز اندیشت اندیشم آرشی داری به تیر انداختن دست بهرامی به شیر انداختن کاوه آهنگری ضحاک‌کش خود که دشمن افکنی ناپاکش رخشی و رستم برو پا در رکاب تا نبیند دشمن هرگز به خواب مرزداران دلیر جان به کف سرفرازان سپاهت صف به صف خون به دل کردن دشت و نهر را بازگرداندند خرم شهر را ای وطن ای مادر ایران من مادر اجداد و فرزندان من خانه من بانه من توس من هر وجب از خاکت و ناموس من ای دریغ از تو که ویران بینمت بیشه را خالی ز شیران بینمت خاک تو گر نیست جان من مباد زنده در این بوم و بر یک تن مباد وطن یعنی همه آب و همه خاک وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و هامون، آرس زاینده رو در بند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی مهاجم را به خرم شهر راندن. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق گفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Die Liebe Hörerfreunde, im letzten Beitrag berichteten wir davon, dass Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam von Gott in Mekka ausgesandt wurde, um die letzte Himmelsreligion zum Glück und Wohl der Menschheit zu überbringen. 13 Jahre lang hat der Prophet die Grundsätze des Islams verkündet. Da jedoch die Zahl der Muslime gering war und die Gegner feindselige Maßnahmen ergriffen, verließ er Mekka, damit er den Islam in einiger geeigneten Umgebung verbreiten kann. Die Auswanderung der Muslime aus Mekka begann. Hören Sie nun über den weiteren Verlauf der Geschichte. Dem Propheten war klar geworden, dass die Medina ein geeigneter Ort für den Islam und die Muslime ist. Deshalb gab er seinen Anhängern die Anweisung, dass sie in diese Stadt umsiedeln. Damals hieß die Stadt Medina noch Yathrib. Der Prophet selber betrat die ersten Oasen nahe bei Yathrib in einem Monat. Es war am 12. des Rabiul Awal, 14 Jahre nach seiner Berufung zum Propheten im Jahre 1622. Die Entfernung von Mekka bis zu der ersten Wegstation vor Medina, nämlich Kuba, legte der Prophet Gottes in 9 Tagen zurück. Während seines kurzen Aufenthaltes in Kuba erreichte er die erste Moschee. Auch Ali a.s., der zu seinem Prophetenhaus gehört, schloss sich dem Propheten einige Tage später aus Mekka kommend an. Dann machten sie sich gemeinsam auf den Weg in die Stadt Yathrib. In Yathrib waren 2 große jüdische Stämme ansässig und andere Volksstämme waren ebenso zugewandert. Die wichtigsten von ihnen waren die Aus und die Khazraj. In dieser Stadt herrschte eine Art Toleranz zwischen der Bevölkerung und die neue Religion hatte in ihr gute Chancen, neue Anhänger zu finden. Der Weg für die Lehre Mohammeds sallallahu alaihi wa sallam stand in Yathrib offen, denn die nicht-jüdischen Einwohner hatten von den Juden in Yathrib viel über Gott, Offenbarungen, jüngsten Tag, Paradies, Verdammnis und so weiter gehört. Außerdem war es für die verfeindeten Volksstämme Aus und Khazraj eine willkommene Gelegenheit, einander durch das Bündnis mit den Muslimen auszustechen. Diese beiden Stämme eilten daher den gottgläubigen Juden bei der Annahme des Islams voraus. Der Prophet erreichte Yathrib an einem Freitagmittag und so hielt der Prophet das erste Freitagsgebet. In seinen Ansprachen zum Gebet rief er nach der Lobpreisung Gottes die Menschen zur Gottesfürchtigkeit, zu guten Werken und zu der Anstrengung auf dem Wege Gottes Dschihad auf. Dann betrat er die Stadt und wurde von der Bevölkerung herzlich in Empfang genommen. Von nun ab wurden die Anhänger des Propheten unterschieden nach Muhajirin, den Einwanderern aus Mekka, und Ansar, das heißt den Einwohnern von Yathrib, die ihnen halfen. Nachdem der Prophet in Yathrib eingekehrt war, wurde anlässlich seiner segensreichen Ankunft die Stadt in Madinatul Nabi, Stadt des Propheten, umbenannt. Somit hatte zwar die islamische Bewegung in Mekka begonnen, aber Ausgangspunkt für ihre Erstarkung und Verbreitung wurde Medina. In Medina traten die Menschen in Scharen zu der Lehre Mohammeds über. Die beträchtliche Zunahme der Muslime bot dem Propheten die Gelegenheit, die erste islamische Gesellschaft zu begründen. Er begann mit 3 wichtigen Dingen: Gründung einer Moschee, Bruderbund zwischen den Muhajirin und Ansar und schließlich das Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen Muslimen und Nichtmuslimen. In Wahrheit hat der Prophet den auf Stammesangehörigkeit und Unwissenheit beruhenden Fanatismus, der den Araber in den vorhergehenden Jahrhunderten zur festen Gewohnheit geworden war, beendet. Die Bemühungen des Propheten bei der Gründung einer Muslimgemeinde, die Umar genannt wurde, ließen die Religion zum wichtigsten Bindeglied zwischen den Menschen werden. Die alten Abhängigkeiten der Araber von Unwissenheit und Stammessitten wurden vergessen und die Muslime fanden die richtige Grundlage zur Verbreitung des Islams.
Sehr vieles spricht dafür, dass sich gleich in den ersten Tagen der Hijra die Fähigkeit des Islams zur Hervorbringung einer Zivilisation zeigte. Die politische Gemeinschaft der Muslime hat nach der Auswanderung des Propheten nach Medina Formen angenommen und was der Prophet versprochen hat, wurde Wirklichkeit. Einer der Eckpfeiler des islamischen Grundgesetzes von Medina war das Abkommen der Zusammenarbeit zwischen den Muslimen und Nichtmuslimen. Das Grundgesetz regelte nicht nur die soziale Lage der Bevölkerung, sondern auch die gesellschaftlichen Rechte der Juden. Aufgrund dieses Gesetzes gab es für die Muslime in etwa konkrete wirtschaftliche und soziale Grundsätze. Es wurde eine Regierung auf der Basis des Islams und gestützt auf soziale Gerechtigkeit sowie unter Beachtung der Meinung des Volkes gegründet. Die Hijra war jedenfalls die Einleitung zur praktischen Umsetzung der Ideen, welche der Islam den Menschen überbracht hatte. In Mekka war der Prophet ein normaler Bürger gewesen, aber in Medina hatte er nun die höchste Verantwortung in einer islamischen Regierung übernommen. Die islamische Gesellschaft in Medina zeichnete sich dadurch aus, dass die notwendigen Bedingungen und Möglichkeiten für die Gründung eines neuen Staates bestanden. Dieser verfügte über ein Gebiet, eine Bevölkerung, Souveränität, eine Verwaltungs- und Exekutivordnung und, was besonders wichtig war, in diesem Staat herrschte das Gesetz. Dies bedeutet, dass eine einheitliche Rechtsordnung in gleichem Maße für alle Bürger galt. Diese Art der Herrschaft des Gesetzes war etwas ganz Neues und ihre Vorbildlichkeit für alle Epochen tritt zum bei folgender späterer Begebenheit, die in der Geschichte zu Buche steht, an den Tag. Imam Ali hatte während seines Imamats als oberster Führer im islamischen Staat gegen einen Juden geklagt, der seinen Brustharnisch an sich gerissen hatte. Der Richter fragte den Imam, »Hast du einen Zeugen?« Da sagte der Imam, »Nein.« Darauf erklärte der Richter, »Deine Klage reicht nicht aus, deshalb muss ich diese Beschwerde zu den Akten legen.« Kläger und Angeklagter waren wieder weggegangen, als plötzlich der Jude beeindruckt von dieser Gerechtigkeit zum Richter zurückkehrte und gestand, »Ali ist im Recht.« Dann gab er den gestohlenen Harnisch zurück. Der Prophet Gottes hat in Medina durch die Errichtung des islamischen Staates den Grundstein für diese Art von Gerechtigkeit gelegt. Ein wichtiger Schritt des Propheten Gottes bei der Gründung der politischen Ordnung in Medina war die Anfertigung eines Dokumentes, welches Allgemeinabkommen, Ordnungsstatut bzw. Verfassung von Medina genannt wird. Mit diesem Dokument sollte ein Rahmen für die Aufstellung der neuen Ordnung aufgrund der islamischen Gebote gebildet und es sollten die Beziehungen zwischen den Bürgern Medinas definiert und geregelt werden. Der Prophet hat mit Durchführung dieses Bürgergesetzes eine Ordnung für alle Bevölkerungsteile, von den Einwanderern aus Mekka bis zu den Muslimen in Medina und den verschiedenen jüdischen Volksstämmen hergestellt. Die Einwanderer hatten alles, was ihnen etwas bedeutete, wie ihre Verwandten ihren Stamm und ihr Habengut in Mekka zurückgelassen und waren nach Medina ausgewandert. Das Einzige, was sie noch besaßen, war der Glaube. Die Ansar in Medina hatten selbstlos den Bedürftigen Ankömmlingen aus Mekka unter die Arme gegriffen und sie vor den Verfolgern geschützt. Der Prophet gründete also einen Staat bestehend aus Einheimischen, Fremdlingen und Andersdenkenden und stellte in kürzester Zeit beständige Beziehungen zwischen diesen her. Ähnliches hat es bis dahin noch nie gegeben. Die nächste Initiative des Propheten bestand darin, ein Klima der Freundschaft und der Verständigung hervorzurufen, und zwar in Form des Bruderbundes zwischen den Gläubigen. Dieser Bruderbund trat anstelle der stammesorientierten Bindungen. Die Bruderschaft schaltete das Stammesbewusstsein aus und festigte nunmehr auf der Basis des Gottglaubens die Beziehungen der Menschen zueinander. Es war ein Bündnis, das die Einmütigkeit in der islamischen Gesellschaft herbeiführen sollte.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bijan Khawari mit dem Titel Nagme-e-Ishq, auf Deutsch Liebesgesang.
از گرد را اختران بیدار و خفته مهر و ما یک نفر بیگانه در این جمع نیست یار ما از عاشقان دارد سپاس یک نفر بیگانه در این جمع نیست یار ما از عاشقان دارد سپاس نغمه های عشق می آید به گوش می رسد بر جمع پیغام سروش شمع جمع آفرینش مصطفی بانگ بردارد که ای مردم خموش هر که را اکنون منم مولا و دوست ابن عم من علی مولای او صد بر جمع پیغام سروش شمع جمع آفرینش مصطفی بانگ بردارد که ای مردم خموش هر که را اکنون منم مولا و دوست ابن عم من علی مولای او ظلم و خدعه با مردم کنم، گوهر آزادگی را گم کنم، دور گردد از ره مولای عشق، فسخ بیعت در قدیر خم کنم. کاروانی میرسد از گرد را، اختران بیدار و خفته مهر و ما، یک نفر بیگانه در این جمع نیست، یار ما از عاشقان دارد سپاس، یک نفر بیگانه در این جمع نیست، یار ما از عاشقان دارد سپاس.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen. Liebe Hörerfreunde, wir beginnen eine neue Sendereihe, die von der Moral im Islam handelt und hoffen, das Thema findet Interesse. Zweifelsohne ist es für das Wohl und die Vollendung auf persönlicher und gesellschaftlicher, materieller und immaterieller Ebene entscheidend, dass der Mensch an seinem Inneren arbeitet, Geist und Seele verbessert und sich läutert. Dies ist so wichtig, dass der Mensch, auch wenn er an alles Wissen gelangt ist und sich die ganze Natur unterworfen hat, nicht den Gipfel des Glücks und der Vollkommenheit erreichen wird, solange er nicht Herr über die zerstörerischen Kräfte in seinem Innern geworden ist. Daher sind alle Fortschritte in der Wissenschaft und Industrie, solange sie nicht mit der Heilung des menschlichen Inneren einhergehen, wie ein prächtiger Palast, der auf einen Vulkanberg errichtet wurde. Also ist die geistige und moralische Erziehung des Menschen für jede Gesellschaft und in jeder Zeitepoche ein vitales Erfordernis. Aber leider ist in der heutigen, anscheinend so fortgeschrittenen Welt nichts von moralischen Lehren zu verspüren, und es wird so getan, als ob der Mensch tatsächlich alle seine Ideale von der Vollkommenheit erreicht hätte. Obwohl der moderne, sogenannte zivilisierte Mensch heute sehr wohl weiß, dass er entschieden bei der Selbstbeherrschung und der Zügelung seiner Launen und unausgewogener Forderungen versagt hat. Aber er tut so, als wäre nichts Schlimmeres passiert. Aber welcher vernünftige und realistische Mensch befürchtet nicht den Niedergang der Grundlagen der Moral und Menschlichkeit, wenn er all die Zügellosigkeit und Unterdrückung und Aggression sowie Vandalismus, Entgleisung und Dekadenz, Machtstreben, Diskriminierung und Ungerechtigkeit sieht? In einigen angeblich fortschrittlichen, aber herrschsüchtigen Gesellschaften von heute scheint die Zivilisation nichts anderes zu bedeuten als Betrug, Raubzug, Verbrechen und Massaker unter unterdrückten Völkern und das Ersticken jeglichen Rufes nach Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Folgen und der Verfall von Moral und Menschlichkeit bleiben jedoch nicht auf die zunehmende Ungerechtigkeit und die Verbrechen der Inhaber von Macht und Reichtum gegenüber den unterdrückten Völkern begrenzt, sondern zeigen sich auch innerhalb dieser anscheinend hochentwickelten Ländern selber Und zwar hat das Aussterben moralischer Werte in diesen Gesellschaften große Krisen für den Einzelnen und in der Gesellschaft hervorgerufen und die Erhabenheit des Menschen unseres heutigen Zeitalters zerstört. Nicht nur in der westlichen Welt werden moralische Werte missachtet. Leider sind diese Werte auch unter einigen muslimischen Nationen verblasst und von der Treue zu den hohen moralischen Eigenschaften ist nicht genug zu spüren. Dabei galt in der Vergangenheit unter den Muslimen die Devise »Erst unsere Moral, dann die Zivilisation«. Diese Devise stellte sich gegen die Dekadenz und gab die wichtige Aufgabe der islamischen Welt wieder, dass wir Muslime gemäß dem Koran Zeuge und Vorbild der anderen mit unserem Verhalten sein müssen. Mit anderen Worten müssen wir international hohe moralische Werte demonstrieren und sie verwirklichen. Somit trägt jeder einzelne Muslim eine große Verantwortung hinsichtlich der Wiederbelebung der moralischen und menschlichen Werte des Islams. Als erster Schritt auf dem Weg dorthin ist es wichtig, dass der Mensch sich selbst kennt. Er ist wie ein kostbares Gemälde, dessen Linien und herausragenden Aspekte wir kennen müssen, um es von einer Fälschung unterscheiden zu können. Kostbare Kunstwerke werden in den Museen bewahrt und alle Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen, damit sie keinen Schaden erleiden. Der Mensch ist wie ein solches kostbares Kunstwerk und an dieser Stelle sollten wir uns fragen, welches sind denn die einmaligen Merkmale dieses wertvollen Gemäldes namens Mensch? Gott hat das Schöne im Dasein erschaffen und darüber spricht er in der Sure 95 in den Versen 1 bis 4. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, bei der Feige und der Olive, und dem Berg Sinai und dieser sicheren Ortschaft. Wir haben den Menschen ja in schönster Gestalt erschaffen. Hinsichtlich des arabischen Ausdruckes Ahsan-e-Taqwim, der in der obigen Übersetzung mit schönster Gestaltung übertragen wurde, haben einige Korankommentatoren gesagt, dass es bedeutet, dass Gott den Menschen in jeder Hinsicht in bester Form erschaffen hat, sowohl hinsichtlich seines Körpers als auch auf der seelischen und geistigen Ebene. Gott der Allmächtige hat dem Menschen, mit anderen Worten, alles Potenzial mitgegeben, die Gipfel des Wachstums und der Vervollkommnung zu erreichen. Der Schöpfer des Daseins hat dessen optimale Gestaltung an einer anderen Stelle im Koran betont, und zwar heißt es in der Sure 32, Sujda, im Vers 6 und 7, »Jener ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Allmächtige und Barmherzige«, der alles gut macht, was er erschafft. Ein besonderer Aspekt der Erschaffung des Menschen besteht darin, dass Gott dem Menschen, nachdem er ihn in bester Form gestaltete, von seinem Geist einhauchte. Dies beschreibt der Koran in der Sure 32, Sujda, in den Versen 7 bis 9 wie folgt. Gott, der alles gut macht, was er erschafft, und er machte die Schöpfung des Menschen am Anfang aus Lehm. Hierauf machte er seine Nachkommenschaft aus dem Erguss eines verächtlichen Wassers. Hierauf formte er ihn zurecht und hauchte ihm von seinem Geist ein. Gemäß diesem Vers sind es nicht nur die materiellen Seiten des Menschen, die er mit allen Lebewesen gemeinsam hat, sondern in seinem Wesen existiert auch ein himmlisches, göttliches Element, welches ihn höher stellt als alle Dinge in der Daseinswelt. Dieser besondere Teil seines Wesens ist der Hauch göttlichen Geistes. Er verleiht dem Menschen seine wahre Bedeutung. Es ist das Wichtigste am Menschen und macht ihn unvergänglich, während sein Körper mit der Zeit verschleißt und letztendlich vernichtet wird. Wir werden uns beim nächsten Mal weiter mit diesem Thema befassen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.